BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser an diesem sonnigen, bald heißen Mai-Tag. Wir haben ein sehr komisches Wetter in diesen Tagen. Letzte Woche noch Bodenfrost und heute stöhnen alle vor Hitze. Im Monat Mai und Juni ist aber auch das Wetter ganz wichtig für die Landwirtschaft. Es darf nicht zu trocken oder zu nass sein und auch nicht zu heiß, damit das Getreide gut wächst. Übers Wetter ratschen wir heute bei unserem Brauchtumsratsch mit Dorothea Steinbacher und auch über Brauchtum, weil im Moment haben wir ganz schön viel Feiertage. Die Schulkinder freuen sich, die ja eh gerade Ferien haben und die, die einen Brückentag basteln wollen, ohnehin. Warum jetzt die Woche um Christi Himmelfahrt eine Bittwoche ist, in der man gutes Wetter gebeten hat und was es mit Fronleichnam um sich hat, wenn Pfingsten vorbei ist, was ein Quatember ist und warum nach Pfingsten gefastet wird, das sind ein paar von unseren Themen, über die wir heute ratschen mit Dorothea Steinbacher. Guten Morgen, Dorothea Steinbacher. Und was ich dich meistens frage, du kommst ja von Chiemsee, war es schön heute Morgen?
Es war wunderschön. Als erstes hat mich kurz nach dem Aufstehen ein Reh im Garten besucht. Das war schon sehr,
das glaube ich,
also sehr idyllisch.
Ist das schön?
Sehr idyllisch. Und dann
Bambi
natürlich
am Morgen.
Bambi am Morgen frisst Johannisbeeren und sonst was. Nee, und das war aber schon sehr nett. Und dann die Fahrt natürlich am See vorbei Richtung München, wenn die Berg gerade so, die Sonne geht auf und die Berge sind oben so angeleuchtet von der Sonne und der letzte Schnee ist jetzt auch weg, zumindest bei unseren Chiemgauer Vorbergen, wenn man so sagt, die sind 1600, 1700 Meter hoch, da ist jetzt der letzte Schnee weg, man sieht oben die Wiesen, rechts der Chiemsee von mir, da leuchtet das Kloster raus und dahinter von der Herreninsel das alte Schloss, also das ehemalige Augustiner Chorherrenstift. Und auf dem See ist noch kein einziges Segelschiff so früh, sondern nur ein paar Fischer ganz idyllisch in ihren Ruderbooten. Also das war wirklich ein Bild, wie es früher die Chiemsee-Maler wahrscheinlich gesehen haben, weil die waren zu Zeiten da, wo einfach noch alles viel ruhiger war als jetzt und nicht so viel Leute unterwegs waren. Also es war wunderschön und ich fahre auch gerne nach München und dann freue ich mich aber immer, wenn ich wieder umdrehe, darf und heimfahren.
Das klingt jetzt aber sehr, sehr schön, was du uns an Bildern mitgebracht hast. Der Sommermorgen ist schon was Besonderes nach diesem für mich gefühlten sehr langen, sehr kalten Winter. Aber es ist immer die nicht in der Landwirtschaft sind, ist es immer einfach, über das Wetter zu reden oder die zum Beispiel keine Allergiker sind. Ich mag den Sommer und ich mag es, wenn es warm ist und wenn man ins Wasser hupfen kann und wenn man abends draußen sitzen kann. Aber wenn man Landwirtschaft hat, dann muss man auf alles achten und dann ist das Wetter ganz, ganz wichtig. Und es ist sehr unterschiedlich im Moment. Ich habe es gerade eingangs gesagt, letzte Woche nur Bodenfrost. Ich habe meinen harmlosen Balkon noch nicht einmal bepflanzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Garten ausschaut. Und jetzt ist es so extrem heiß.
Ja, wird immer extremer eigentlich. Also wir hatten ja früher auch so bis zu die Eisheiligen Mitte Mai Bodenfrost und dann ist halt langsam aufwärts gegangen mit einem angenehm milden Mai und jetzt haben wir plötzlich Temperaturen über 30 Grad. Und da ist nicht nur die Landwirtschaft sehr in Sorge, sondern auch die Forstwirtschaft. Mhm. Wenn man sieht, wie hoch die Waldbrandgefahr ist bei diesem schrecklichen Brand am Saurierselkopf in Rupperding in den letzten Wochen, wo also immer noch nicht alles gelöscht ist. Ich war früher auch auf dem Saurierselkopf mal oben, das ist ein ganz tolles Bergerl, die Heimat von sehr vielen wunderbaren Schlangen. Und wir hoffen alle, dass da nicht so viel verbrennt sind. Also das ist ziemlich dramatisch. Und auch jetzt, wenn es so trocken ist, es hat ja ewig schon nicht geregnet und es hat halt die nächsten ein, zwei Wochen nicht regnen bei uns, dann ist das alles so trocken, dass es eben dann auch nicht nur für die Forstwirtschaft und für die Waldbrandgefahr schlimmer wird, sondern für die Landwirtschaft. Weil das Getreide steht gerade wunderbar, also so ein Halbhochstrort fährt man jetzt vorbei, wenn dann so die Gerstengrannen da schon sich im Wind wiegen, das ist wunderbar, aber alle schauen natürlich mit großer Sorge zum Himmel, weil es ist unglaublich trocken, der Chiemsee hat wahnsinnig wenig Wasser für diese Jahreszeit, wie gesagt, der Schnee ist geschmolzen, da kommt jetzt auch nicht mehr viel und jetzt beginnt die Gewittersaison. Wir haben es vorher in die Nachrichten gehört, kommen die ersten Gewitter. Die können heftig ausfallen.
Wenn es so heiß ist. Ja,
wenn es so heiß ist, das ist dann auch die Sorge, dass dieses wunderschöne, halb hochstehende Getreide durch heftige Gewitterschläge oder Starkregen dann plötzlich niedergemäht wird und dann schimmelt es und steht nicht mehr auf. Und das ist aber immer noch trocken bis einen Meter im Boden rein. Also das sind ganz Bedingungen, die man in der Landwirtschaft eigentlich so nicht gern hat. Also nicht umsonst gibt es Wetterregeln, die uralt sind und die dann zum Beispiel heißen, Mai kühl und nass füllt Scheune und Fass. Also da hat man es eigentlich schon ganz gern, wenn es regnet, damit die Feldfrüchte einfach gut heranwachsen und gut durchfeuchtet sind. Also, und deswegen gibt's, wie wir schon gesagt haben, wie du vorher in der Intro gesagt hast, in der vergangenen Woche, das war ja die Bittwoche, mhm. Wo mit Christi Himmelfahrt, wird natürlich alles immer auch, wurde in der Vergangenheit christlich umgedeutet. Bei Christi Himmelfahrt steht ja der Himmel offen, hat man gedacht. Und da können dann auch die Bitten und Flehen der Bevölkerung schneller in den Himmel geraten. Und der Segen des Himmels kommt schneller auf uns herab, wenn dann Christi Himmelfahrt der Himmel offen steht. Und Pfingsten steht er ja auch offen, weil da der Heilige Geist über die Menschen kommt, so wie er über die Apostel gekommen ist. Und das ist also allgemein eine Zeit, wo einerseits die Bitten der Menschen sehr nötig sind und sehr überlebensnotwendig eigentlich sind, weil es ums Reifen, um die Fruchtbarkeit geht und andererseits die Hoffnung groß ist, dass man im Himmel gehört wird. Und 10 Tage nach Pfingsten feiern wir ja bekanntlich Fronleichnam, das kommt dann erst nächste Woche.
Am 4. Juni?
Am 4. Juni dieses Jahr, relativ früh. Und auch da nimmt zwar ab, diese großen Prozessionen, die also wirklich ums Dorf, um die Stadt ziehen, um einen möglichst großen heiligen Kreis oder gesegneten Kreis, um die Siedlungen zu ziehen. Aber auch das, diese Fronleichnamsprozessionen und die Fronleichnamsfeier haben sich entwickelt zu einer Mischung zwischen dem christlichen Anlass, dem kirchlichen Anlass und einem Flurumgang mit der Bitte um günstiges Wetter. Obwohl die Fronleichnamsprozessionen im 17. und 18. Jahrhundert ungleich prunkvoller waren, aber da kommen wir dann später noch drauf.
Wobei wir zwar uns ja immer gerne an unsere gleichzeitig stattfindende Kindheit nur an unterschiedlichen Orten erinnern. Und da kann man es ja auch festmachen, wie das Wetter an der eigenen Kommunion war oder wie Fronleichnam war, ob man im Winterjackerl mitgegangen ist oder mit die Klapperl. Und so erinnert man sich an seine Kindheit, wie unterschiedlich das Wetter an bestimmten Feiertagen war. Wie zum Beispiel Pfingsten im Schnee oder Pfingsten im Sommerkleid.
Ja, das stimmt, weil es eben so eindrucksvolle, besondere Tage waren und deswegen erinnert man sich daran.
Wegen einem guten Gewand.
Wegen einem guten Gewand und an Fronleichnam natürlich wegen dem ganz wichtigen Blumenstreuen zum Beispiel und wegen dem Umzug durchs Dorf mit so Freialtären, also das war schon ganz was Besonderes. Die dann auch wunderschön geschmückt waren mit Pfingstrosen. Und jetzt am Wochenende habe ich Bilder gesehen, wie es am Pfingsten wieder immer mehr diesen Brauch aufleben lassen, dass aus dem Heiliggeistloch eine Taube, eine hölzerne Taube rausschwebt und dass da Blütenblätter rausgeworfen werden aus dem Heiliggeistloch auf die Gläubigen, die am Pfingsten in der Kirche sind. Und zwar, also am besten Pfingstrosenblütenblätter.
Meine Lieblingsblumen.
Mit Rosenblütenblättern, genau. Und da gibt es
der Duft.
Wirklich auch einige Kirchen in Bayern, die das gemacht haben. Also St. Martin in Landshut zum Beispiel habe ich gesehen und in Kirchdorf an der Amper. Aber auch aus oben der Kuppel vom Pantheon in Rom ist eine Taube rausgeschwebt und unglaublich viele Blütenblätter. Also die Leute sind unten bis zu die Knöchel in Blütenblättern gestanden und haben nach oben geschaut und gestrahlt. Also so stellt man sich das vor, wie die Apostel damals da standen, als die Feuerzungen über sie gekommen sind und plötzlich konnten sie in allen Sprachen sprechen. Das ist ja dieser biblische Hintergrund des Pfingstfests. Aber jetzt ist Pfingstdienstag, das heißt, Pfingsten ist eigentlich vorbei. Wie gesagt, es geht ums Wetter und es geht um die Bauernregeln und darum, wie man früher versucht hat, mit allen Mitteln schlechtes Wetter
abzuhalten oder abzuwenden.
Abzuhalten, zu vertreiben, wenn schon schwarze Wolken dahergezogen sind. Da hat natürlich jeder als allererstes Wetterkerzen angezündet. Die schwarzen Wetterkerzen, die man heute noch kaufen kann, in verschiedenen Klöstern vor allem. Dann hat man Bäumkatzel in den Ofen geschmissen, also geweihte Bäumkatzel natürlich, frisch geweihte vom Palmsonntag, das war noch relativ frisch. Mhm. Das heißt, man hat gedacht, dass da noch relativ viel Weihe drauf ist. Das war ganz günstig jetzt in der Gewitterzeit. Und dann hat die Hausfrau ein paar Bäumkatzel abgezogen und hat es ins Feuer geschmissen mit der Bitte um Abwehr von irgendwelchem schlimmen Gewitter oder Starkregen oder Hagel. Und natürlich gab es die Wallfahrten. Man ist in der Bittwoche zum Wallfahren gegangen, man ist zum Flurumgang mitgegangen. Man hat, wenn man was ganz Schlimmes befürchtet hat, ist man in die nächste Kirche gegangen, in die nächste Wallfahrtskirche gegangen, um da ein Opfer zu bringen, entweder Opfer in Stock oder ein Wachsopfer, Kerzenopfer, und da seine Bitten loszuwerden. Und man hat natürlich versucht, möglichst viele Zeichen zu deuten, wie es Wetter werden könnte.
Weil es ja so wichtig ist, so wichtig war.
Genau. Und da gibt es ja den Spruch, den einige von uns wahrscheinlich noch aus ihrer Kindheit kennen. Wenn ein Gewitter kommt und es blitzt und donnert, vor den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen sollst du suchen.
Das haben wir in der Schule noch gelernt.
Gell? Genau. Da gibt es auch noch was dazwischen. Und die Weiden sollst du meiden, zu den Fichten flieh mitnichten, Linden sollst du finden und so weiter. Aber das Zentrale ist, vor den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen musst du suchen. Und da muss man jetzt gleich dazu sagen, weder Eichen noch Buchen suchen, wenn es gewittert, sondern nicht unter einem Baum flüchten, weil einfach die hohen Punkte in der Landschaft sehr am gefährdetsten sind für einen Blitzeinschlag. Der Blitz schlägt immer in hohen Punkten ein und das sind sowohl die Eichen als auch die Buchen. Erstaunlicherweise ist es aber so, dass die Eiche hauptsächlich wirklich in der Überlieferung als Blitz- und Donnerbaum gilt und die Buche eher nicht.
Wie kommt das? Weil wir haben es ja alle gelernt.
Wir haben das alle so gelernt, aber trotzdem dazu sagen, nicht unter Buchenschutz suchen, auch wenn die Buche weniger ein Blitz- und Donnerbaum ist. Und das kann man mittlerweile auch begründen, warum das tatsächlich so ist. Die Eiche, da gibt es verschiedene Aspekte. Die Eiche hat eine viel rauere Rinde, die Buche hat so eine glatte, graue Rinde. Wer es nicht weiß, schaut sich's mal an, das ist ganz eindrücklich. Und deshalb kann eine Buche einen Blitz leichter ableiten in den Boden hinein. Während eine Eiche mit ihrer rauen Rinde den Blitz nicht so leicht ableitet. Andererseits ist es so, dass eine Eiche tiefe Pfahlwurzeln hat und eine Buche relativ flach wurzelt. Das heißt, da kann man daraus schließen, dass die Eiche einen Blitz vielleicht eher, in Anführungszeichen, anzieht, weil sie mehr Kontakt nach unten zum Grundwasser hat eventuell. Und angeblich wachsen die Eichen mehr auf Kreuzungen von Wasseradern, was ja auch den Blitz anziehen könnte. Mhm. Man vermutet inzwischen, dass die Eiche deshalb zu so einem wichtigen Götterbaum geworden ist. Also so ein Muttergottesbild in der Eiche, die heilige Eiche kennt man ja aus vielen Bereichen, aus vielen Gebieten. Und auch in vorchristlicher Zeit war die Eiche ja schon mit ihren goldenen Blättern, wo dann angeblich die Misteln drauf wachsen, die Druiden mit goldenen Sicheln ernten. Also die Eichen waren immer schon ausgezeichnete Götterbäume. Und vor allem von Eichen, in die der Blitz gefahren ist, aber auch von anderen Bäumen, in die der Blitz gefahren ist, hat man sich früher sogenannte Blitzbaumhölzer geholt.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Aber du hast schon ab und zu mal einen Baum gesehen, wo der Blitz eingeschlagen hat, der also wirklich zerfetzt ist, so bis zum Stamm runter.
Wie explodiert.
Genau. Und da haben sie sich früher so Spreißel oder so kleine Steckerl rausgeholt von diesem vom Blitz aufgeschlitzten Holz. Und angeblich, wenn man die als Zahnstocher hernimmt, dann helfen die gegen Zahnweh, auch prophylaktisch, also vorbeugend. Wenn man sich mit so einem Blitzbaumholz im Gebiss stochert, dann hilft es vorbeugend gegen Zahnschmerzen. Weil man einfach gedacht hat, dass so ein Blitz kommt von oben aus dem Himmel. Das heißt, der hat irgendwie himmlische Kraft auch noch auf diesen zersprengten Holzstamm irgendwie hinterlassen.
Na, schaden wird schon nicht.
Das sind Baumhölzer, ja, man muss halt vorsichtig stochen.
Wir waren aber mit dem Wetter noch nicht vorbei, was mich jetzt wirklich fasziniert hat, dass man aus Baumstämmen, wo der Blitz eingeschlagen hat, sich Zahnstocher machen soll. Da reden wir mal mit unseren Zahnärzten, was die davon halten. Aber wer heilt, hat recht und was hilft, das passt.
Und was hilft, das passt. Also ich meine, in anderen Ländern, in Afrika, in Asien, da haben indigene Leute ganz bestimmte Hölzer von ganz bestimmten Bäumen, die sie zur Zahnreinigung verwenden. Und die haben wunderschöne Zähne, das muss man sich auch mal sagen. Also bestimmte Pflanzen haben bestimmte Inhaltsstoffe, die also wirklich sehr wohltuend auf die Zähne wirken. Jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt eine gespaltene Eiche, aber wer weiß. Aber apropos Tiere, es gibt auch die Versuche, mittels des Verhaltens von Tieren das Wetter vorherzusagen. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Menschen haben früher ja mit allen Mitteln, wenn es keine Wettervorhersage gegeben hat, keine Wetter-Apps und nix, nicht einmal ein Radio, versucht, das Wetter aus dem Verhalten von Tieren, von Pflanzen, von Wolken, von Wind, von allem Möglichen vorherzusagen. Und bei den Tieren haben sie zum Beispiel gesagt, wenn die Kuh ihr Maul nach oben hält im Lauf, ziehen bald Gewitter auf.
Okay. Und? Ja, hast du schon mal beobachtet?
Hexen ist auf der Alm. Also auf der Alm kann man sowas beobachten. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation von mir, weil da sind die Bremer dann recht schlimm. Also die Bremsen, also die Tiere, die kleinen Insekten, die die Kühe belästigen.
Und uns, ich hab die so.
Und uns.
Dick, das tut so weh.
Und die sind natürlich besonders schlimm in so einer Vorgewitterstimmung, wenn es so schwül und heiß und stickig ist, da sind die Bremer besonders schlimm. Und dass die Kuh, wo sie am Maul, wo sie ja keine Haare und kein Fell hat, da ist sie besonders empfindlich, weil das ganz nackert ist, dass sie dann das Maul hochreckt und läuft, um diese Viecher zu verscheuchen.
Das ist nachvollziehbar,
ist nachvollziehbar, könnte ich mir vorstellen. Also wenn die Kuh ihr Maul nach oben hält im Lauf, ziehen bald Gewitter auf. Andererseits haben sie auch gesagt, wenn die Gänse auf einem Fuß stehen, dann kommt bald ein Gewitter. Ich weiß auch nicht, warum, weil sie vielleicht gedacht haben, dann steigt das Hochwasser und die Gänse stehen prophylaktisch schon mal auf einem Fuß. Also das ist auch eine Wetterregel, wo man versucht hat, das Wetter vorher zu bestimmen, die wahrscheinlich nicht so ganz stimmt. Aber wenn die Regenwürmer aus der Erde kommen, dann zieht auch bald ein Gewitter auf, weil die gedacht haben, die Regenwürmer, die wissen vorher schon, dass sie bald überschwemmt werden. Und dann kämen die natürlich aus der Erde. Also das ist jetzt auch ein bisschen nicht ganz glaubhaft. Oder wenn die Hühner die Schwanzfedern hängen lassen, dann kommt Regen. Was aber stimmt, ist, siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst du Regenwetter kriegen. Fliegen die Schwalben in den Höhen, kommt ein Wetter, das ist schön. Ich finde es ja super, wie die das immer fertig
also
gebracht
die,
haben, das zu
mit
reimen.
Mit den Schwalben, das wissen ja wir auch, das kann man ja beobachten, wenn man denkt, oh, zieht es zu. Und das sieht man an den Vögeln, aber dass die Gänse auf einem Bein stehen?
Ja, das war halt ein Versuch, der dann wahrscheinlich meistens nicht so ganz gestimmt hat. Aber was man tatsächlich auch zur Gewitterabwehr gepflanzt hat, manche Pflanzen, die bekannteste ist die Hauswurz natürlich. Semper vivum tectorum heißt die auf Lateinisch, auf Botanisch. Semper vivum heißt, dass sie immer lebt, immer überlebt. Tectorum heißt die immer Überlebende auf den Dächern. Mhm. Und sogar der Karl der Große hat in seinem Capitulare de Villis im 8. Jahrhundert schon verfügt, dass alle Untertanen eine Hauswurz auf ihren Dächern pflanzen müssen. Also dieses Capitulare de Villis ist ein Erlass, wo er ganz viele Pflanzen nennt, wo er seine Untertanen dazu verpflichtet, die zu pflanzen. Daher haben wir große Kenntnis, was damals schon an Nutzpflanzen existiert hat und tatsächlich kultiviert worden ist. Und die Hauswurz haben wir nicht essen können und auch nicht verfüttern können. Die diente wirklich nur dazu, um Blitz und Donner abzuwehren. Und deswegen hat man es außen aufs Hausdach drauf gepflanzt.
Und jetzt muss ich bei den Hörerinnen und Hörern bei dir um Verständnis werben. Wie schaut denn eine Hauswurz aus? Ich kenne es nicht. Eine Oder Hauswurz. Wahrscheinlich kenne ich es vom Sehen, aber war es jetzt nicht genau.
Also Hauswurz, das ist eine Sukkulente, also so eine sehr mit fleischigen Blättern, wo sie viel Feuchtigkeit drin speichern kann. Eine Rosette, die vielleicht so halber Handteller groß ist, kann aber auch viel größer werden, je nachdem, wie viel Nahrung sie hat.
Dann kenne ich es doch.
Und das sind solche kleinen Rosettchen. Mhm. Wenn man da nicht dran rührt, dann vermehren die sich nach links und rechts und links und rechts und werden immer größer und überwuchern die ganzen Dächer. Und einmal im Jahr wächst dann so ein dicker Stängel draus, der eine relativ unscheinbare Blüte hat. Aber so ähnlich wie eine Aloe oder eine Agave, also so eine in der Rosette wachsende, dicke, fleischige Blätter. Und das sind aber eher so kleine, naja, nicht ganz herzförmige Blätter, aber nicht so lange, dünne wie bei einer Aloe, sondern so kleine, runde Blätter. Und die sieht man bei uns wirklich im Steingarten oder auf Gräbern und auf Dächern und so. Und die hält wirklich alles aus. Die hält die Hitze aus und die hält ein Gewitter und einen Regen und alles aus. Und sogar wenn es von einem starken Regen runtergeschwemmt wird, dann siedelt sie sich halt wieder da an, wo sie gerade auftrifft sozusagen und vermehrt sich und wächst. Also wirklich eine Semper Vivum, eine immer lebende Pflanze.
Und an der sieht man das Wetter, weil wir jetzt gerade gesagt haben, Pflanzen...
Nein, die gilt als Wetterabwehr.
Als Wetterabwehr.
Als Gewitterabwehr,
Weil die nicht leitet, oder? Oder weil die so viel Feuchtigkeit enthält?
Weil man das geglaubt hat.
Dann stimmt's.
Weil man es geglaubt hat.
Das sind ja auch Erfahrungswerte. Das ist ja, was man auch nicht vergessen darf. Das sind ja viel langjährige, Jahrzehnte, jahrhundertlange Erfahrungswerte. Dass man sagt, wenn man ein Hauswurz hat, da kommt das Wetter nicht so arg, wie wenn man keine hat. Dann wird es schon stimmen.
Kann schon sein. Zumindest wenn man fest dran glaubt. Vielleicht kann der feste Glaube an die Wirkung der Hauswurz sogar Gewitter verscheuchen. Das weiß man nicht.
dann glauben wir doch mit allen Hausbesitzern dran.
Glauben wir jetzt mal dran. Und man hat natürlich auch ein wichtiges Mittel der Gewitterabwehr war früher das Glockenläuten. Da hat man die Glocken geläutet in der Kirche und überall Wetterglocken, Sturm geläutet. Genau, da hat der Mesner leiten müssen. Und je besser er geläutet hat, desto besser hat er die Gewitterwolken vertrieben, hat man geglaubt. Mhm. Und er hat dafür sogar ein extra Geld bekommen, zusätzlich zu seiner sonstigen Bezahlung, hat er extra Geld bekommen, nämlich die Leutgab oder Leutgarb hat es geheißen. Und wenn er recht gut geleitet hat, dann hat er noch mehr gekriegt, wenn die Gewitterwolken vorbeigezogen sind. Dann waren aber die vom Nachbardorf unter Umständen sauer, weil sie gesagt haben, der hat uns die Gewitter zudrimm. Also das war wirklich...
Also weitergeschoben.
Oder weitergeschoben, wirklich. Also da waren wir fest davon überzeugt, dass die Gewitterwolken durch diese wirksamen Wetterglocken vertrieben werden können und weitergetrieben werden können. Weil man in den Gewitterwolken auch Gewitterhexen vermutet hat, die also durch dieses laute Läuten von Wetterglocken, das waren ja bestimmte Glocken, dass die da so erschreckt werden und so und einfach vertrieben werden können. Und dass die halt dann im Nachbardorf sich abregnen oder abreagieren, wo der Mesner nicht so ordentlich läutet. Weil auf diesen Wetterglocken hat man teilweise sogar extra Gewitterabwehrende, also ein Weder ist einfach ein Gewitter, deswegen sage ich immer Wetter, mit Wetter meine Gewitter. Weil auf Bayerisch ist das ein Weder, da kommt
ja, dann
Weder
sagst du das ruhig, weil wir sind ja bei Bärheimat, dann ist es halt ein Weder. Da kommt der sauberes Weder.
Da kommt der Weder daher.
Das versteht er nicht bei er nicht, weil das ist ja nicht sauber, das ist ja kreislig. Aber
das ist ja kreislig und ein Weder ist ein Unwetter. Mhm. Ein bayerisches Weder ist ein Unwetter. Und das Lustige ist, was man einfach auf der Salzburger Seite, im Rupertiwinkel, was also lang salzburgisch war, da haben sie Richtung Westen rüber geschaut und haben gesagt, von Bayern kommt der Weder daher. Also das sagen sie teilweise im Rupertiwinkel jetzt noch. Von Bayern kommt der Weder daher. Das ist aus der Zeit, wo die nur salzburgisch waren. Das ist mit dem Weder. Genau.
So also wie man im Bayerischen Wald vom bämischen Wind gesprochen hat.
Ja, zum Beispiel, genau.
Von den anderen kommt allerweils Weder.
Auf den Wetterglocken war ich gerade dabei. Haben sie ja, um das als Wetterglocke auszuzeichnen und besonders wirksam zu machen, bestimmte gewitterabwehrende Sprüche angebracht. Und die berühmteste Wetterglocke ist zum Beispiel die von Münster von Schaffhausen, die ist von 1486. Und da steht drauf auf Lateinisch: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Das heißt, die Lebenden rufe ich, vivos voco, mortuos, die Toten plango, beklage ich, die Blitze spreche ich, fulgura frango. Und da hat man eben gedacht, wenn man mit diesen Glocken, wo dieser Spruch draufsteht, besonders heftig läutet, dann kann sich keine Gewitterhexe über, in dem Fall Schaffhausen, niederlassen. Und man hat diese Wetterglocken teilweise auch noch mit dem ganz besonders dämonenabwehrenden Zeichen, dem Drudenfuß, versehen. Der Drudenfuß, wer nicht kennt, ist ein Pentagramm, ein gezeichneter Stern in Anführungszeichen, weil es kein richtiger Stern ist, mit 5 Spitzen, den man in einem Zug zeichnen kann. Also man fängt links unten an und macht dann zick, zack, zick, zack, zick und kommt am Ausgangspunkt wieder an. Ein Pentagramm, ein Stern mit 5 Zacken, das ist ein Drudenfuß, weil man auch gesagt hat, die Drud, also dieser Dämon, der in der Nacht kommt und die Menschen drückt, diese Drut, die drückt, das ist der Fuß von der ausschaut wie so ein Hähnerfuß mit so 5 Zehen, das ist ein Drudenfuß. Und dieser Drudenfuß soll alle Dämonen abwehren. Also den, wenn man mal drauf achtet, findet man nicht nur auf Wetterglocken, weil da kann man meistens nicht hinschauen im Glockenturm. Ich habe den schon gesehen auf Wiegen vorn und hinten, wo man die Dämonen von dem Baby abwehren wollte, auf Eingangstüren, auf Türstöcken, auf allen möglichen, auf Amuletten und so weiter, gibt es diesen Drudenfuß. Es gibt den in Dürer Stichen, weil die in der Renaissance besonders begeistert waren, so von so magischen vorchristlichen Zeichen. Und so hat man dieses Pentagramm, diesen Drudenfuß, eben auch auf Wetterglocken drauf gegossen. In der Hoffnung, dass die Wetterglocken die herannahenden Gewitter abwehren.
Waren das zusätzliche Glocken, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das zusätzliche Glocken, die nur beim Wetter geläutet worden sind, oder waren das die ganz normalen Kirchenglocken, die speziell dann das Wetter vertreiben sollten? Oder sind die nur beim Wetter geläutet worden?
Die sind, wenn alle Glocken läuten, bei irgendwelchen, beim Zusammenleiten, bei Hochfesten oder so, sind die natürlich mitgeläutet worden. Aber wenn speziell wegen der Abwehr von Gewittern geläutet werden musste, dann wurde die Wetterglocke geläutet.
Was ja auch eine Warnung war für die, die das Wetter haben kommen sehen: Achtung, jetzt wird's ein sauberes Wetter geben, jetzt kommt ein Gewitter.
Ja, genauso wie diese Unwetterwarnung am See, die dann so blinkt oder so, war das für die Leute auch schon auch eine Warnung, weil man vom Kirchturm vielleicht auch weiter ins Land gesehen hat. Wobei so Leute auf dem Land, wie man heute sagt,
die konnten das Wetter lesen.
Die konnten das Wetter lesen und es war nicht so, dass alles zugebaut war, sondern die haben genau gewusst, wenn zwischen den zwei Bäumen im Westen diese und jene Wolken daherkämen oder wenn die Luft so und so ist, das sieht man ja, merkt man ja heute noch. Das fühlt sich nach Gewitter an. Heute ist eine Gewitterstimmung. Oder wenn die Wolken so daherkommen und da hinten ist so gelb, das schaut nach Hagel aus und so. Also da waren die Leute nicht darauf angewiesen, dass sie von den Wetterglocken, vom Läuten der Wetterglocken erfahren, dass das Wetter schlecht wird. Das war eher so, dass es vielleicht einerseits das verstärkt hat, oh, die leiten schon, das muss ja schlimm werden. Oder beruhigend, dass sie sagen, oh, der leitet aber ganz kräftig, das wirkt wahrscheinlich schon. Und dann hat man noch ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und hat da Wetterkerzen angezündet, hat Bäumkatzel in den Ofen geschmissen. Manchmal heißt es auch, man kann, wenn man von einem Hausbrot ein paar Brösel ins Feuer wirft, ein Gewitter abwehren. Es gab spezielle Wetterheilige natürlich, zu denen man gebetet hat, vom Petrus und Paulus über den Donatus. Gab es einige Wetterheilige. Und mehr hat man nicht da können. Und dann hat man gehofft, dass die Wetterhexen woanders hinziehen.
Wären heute noch Wetterglocken geläutet?
Ich muss sagen, ich habe es aktiv schon lange nicht mehr. Nee, ich habe es eigentlich noch nie gehört. Es mag sein, dass es irgendwo noch gemacht wird, vielleicht in anderen Ländern. Oder vielleicht in irgendwelchen einsamen Gegenden, keine Ahnung, aber bei uns wird das nicht mehr gemacht.
Wie hat Karl Valentin gesagt, Alle reden vom Wetter, aber keiner macht was. Wir reden auch was drüber. Gott sei Dank können wir es nicht machen. Was, wie es auch immer ausschauen wird. Übers Wetter haben wir gerade geratscht noch über die Wetterglocken, über die Tiere, wie sie sich verhalten. Und das ist ja in diesen Wochen und Monaten ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir noch gesagt, über den Quartember reden wir. Und was der Quartember ist, das hast du mir schon mal erklärt. Und das ist auch in einem wunderbaren Buch nachzulesen über den bayerischen Brauchtums- und Festtagskalender. Festtags- und Brauchtumskalender.
Festtags- und Brauchtumskalender. Der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender, genau.
Das sollte man eigentlich jeden Tag zur Hand haben. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, was der Quartember war. Das erzählst du uns.
Der Quartember, das sind vier Zeiten. Der Quartember, der Name Quartember ist nämlich verballhornt und kommt vom lateinischen quatuor tempora, also vier Zeiten.
Also man merkt heute schon, im Lateinischen bist du fitter als ich.
So fit auch nicht mehr, aber man braucht es einfach für viele Begriffe und deswegen muss ich immer wieder nachschauen und frisch es sozusagen immer wieder auf. Genau, die quatuor tempora, die vier Zeiten. Die sind schon im dritten Jahrhundert wahrscheinlich aufgekommen und von der Kirche dann ein paar Jahrhunderte später fest übernommen worden und haben sich dann allmählich diese Quatuor Tempora zu der Quartember verschliffen. Und es sind tatsächlich vier Zeiten im Jahr, die besonders ausgezeichnet wurden und wo der Papst damals gesagt hat, die muss man einhalten. Da muss man fasten, da muss man Buße tun. Im breiten Volk, in der breiten Bevölkerung haben die dann gegolten als Unglückstage, als Unglückszeiten. Wer da geboren wird nicht glücklich, der bleibt nicht gesund. Man soll nichts Neues anfangen und so. Und das war der Quartember, das waren alles diese Quatuor Tempora. Das haben die Kinder sogar in der Schule lernen müssen, damit sie sich das merken, wann dieser Quartember ist.
Ich habe mir es nicht gemerkt.
Nämlich, jetzt war es nämlich sogar ich, weil ich ständig diesen Spruch lese und der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil der so eindrücklich ist. Nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei, gedenke, dass Quartember sei. Nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei, gedenke, dass Quartember sei. Also, nach Asche, das ist nach dem Aschermittwoch. Mhm. Das betrifft die Woche nach dem Aschermittwoch. Pfingsten, die Woche nach Pfingsten, das ist also diese Woche jetzt. Kreuz bedeutet Kreuzerhöhung, das Fest Kreuzerhöhung am 14. September. Und Luzei, das ist die heilige Lucia, die am 13. Dezember ihren Gedenktag hat. Also nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei, gedenke, dass Quartember sei. Das haben die Kinder in der Schule.
Das üben wir heute Nachmittag.
Das üben wir nochmal und morgen wird es abgefragt. Genau.
Schreib mal Ex, ohne Spicken.
Und das war früher, wie gesagt, waren strenge Fasttage in diesen Quartemberwochen. Am Mittwoch, am Freitag und am Samstag musste man da ganz streng fasten. Das waren Abstinenztage. Zusätzlich zu den sowieso schon sehr zahlreichen Fasten- und Abstinenztagen hat man sich da nochmal was ausgedacht. In diesen, es erscheint relativ beliebig, diesen vier Quartemberwochen da, dann ist es, das hat bis in die 1970er Jahre gegolten. Dieses Fasten viermal im Jahr zusätzlich zu allen anderen Fasten nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei, gedenke, dass Quartember sei, Mittwoch, Freitag, Samstag fasten. Und dann haben es im Zweiten Vatikanischen Konzil Ende 1970er Jahre da, haben es erstens mal die Zeiten ein bisschen verändert, statt nach Pfingsten, vor Pfingsten und so weiter. Und damals haben sie auch das Fastengebot ausgesetzt, weil sie wohl gefunden haben, das ist ja wohl komplett übertrieben und das tut macht eh keiner mehr, hält sich eh keiner mehr dran. Und jetzt heißt es, dass diese Quartemberwochen der geistlichen Erneuerung der Gemeinde dienen soll. Deshalb gerät es allmählich in Vergessenheit, weil das so schwammig und so undefiniert ist. Und ursprünglich im 3., 4. Jahrhundert sind diese Quartemberwochen eingesetzt worden zur Priesterweihe. Also in diesen Wochen sind Priester eingesetzt worden, deshalb das Fasten auch und so weiter. Und dann hat es wirklich über, man muss sagen, fast 2000 Jahre, also sagen wir mal 1700 Jahre oder so, über 1600, 700 Jahre hat es gegolten, dass diese Quartemberzeiten ausgezeichnete, ganz besondere Zeiten im Jahr waren, wo man einerseits Angst gehabt hat, dass irgendwas besonders ist, was unheimlich ist, wo man fasten hat müssen, wo man sich nicht getraut hat zu säen und zu ernten zum Beispiel, weil das alles Unglück bringen soll. Also im Endeffekt ist es ganz gut, dass es diese strengen Zeiten nicht mehr gibt. Und das
aber
vor allem
immerhin erinnerst du dran, weil das ja das Brauchtum unserer Großeltern, teilweise unserer Eltern gewesen. Und wie du gerade gesagt hast, sowas gerät in Vergessenheit. Und nach diesem Brauchtum hat man eigentlich sein ganzes Jahr ausgerichtet.
Genau.
Wenn man es jetzt nicht mehr so lebt, ist in Ordnung, weil du sagst, das war ja so streng. Aber dass man gemeinsam daran erinnern, das finde ich oft berührend bei unserem Brauchtumsrat.
Ja, das finde ich auch, dass es einfach nicht in Vergessenheit gerät, weil, und das geht mir bei vielen solchen Brauchtumsthemen so, mit denen ich mich beschäftige, dass ich mir denke, man liest ja ständig den Namen oder man wird ständig mit irgendwas konfrontiert, was uraltes Brauchtum ist und wovon wir überhaupt nicht mehr wissen, warum das so ist oder woher das kommt oder warum das so war. Und mich interessiert es dann einfach, was da dahinter steckt. Ja? Wieso gibt es in München eine Rochusgasse? Wieso? Und dann versuche ich das rauszufinden, zum Beispiel da hinter dem Bayerischen Hof mehr oder weniger.
Ganz ein kleines Gasserl.
Ein ganz ein kleines Gasserl. Wieso Rochusgasse? Da war das Rochusspital und der Rochus ist einer der zwei wichtigsten Pestpatrone. Und so weiter. Und das war genau da. Und das sind alles Dinge, die ich unglaublich interessant finde und ich finde das so schade und ich finde unser Leben und unsere Alltagskultur verarmt so, wenn wir überhaupt das nicht mehr wissen, warum überall der heilige Sebastian rumsteht und warum der mit Pfeilen gespickt ist und so weiter und so fort. Und ab und zu liest man ja die wilde Jagd, die Temper oder die Frau Faste kommt. Manchmal wird den Kindern nicht mit der Frau Bercht oder der Frau Holle gedroht, sondern in manchen Gegenden mit der Frau Faste. Und manchmal heißt es, die wilde Temperjagd kommt. Woher kommt es? Von Quatember und von dem Fasten. Und das sind Dinge, die ich unglaublich interessant finde und die uns auch so einen Einblick geben in das Leben früher, wie angstbesetzt das Leben war, wie sehr die Leute dem geglaubt haben, der ihnen irgendwas erzählt haben, weil sie keine andere Informationsmöglichkeiten gehabt haben. Wenn man sich fragt, wie man so lange die Menschen so einschüchtern konnte, dass sie gedacht haben, wenn sie am Freitag ein Stückchen Fleisch essen, dann fährt der Blitz in sie und dann ist in Himmel der Bohnen aus, so ungefähr. Warum haben die Leute das geglaubt? Und dann finde ich es interessant zu wissen, was es da für Vorschriften gab, was da für Erzählungen, heute würde man sagen, für Narrative gab. Und das eröffnet uns einen viel weiteren Blick auf unsere Kulturgeschichte als das, was man so normalerweise so hört und liest, wenn man noch liest.
Und wenn man deinen Brauchtums- und Festtagskalender regelmäßig durchblättert, der jedes Jahr neu ist, was ich so faszinierend finde, da werden auch diese Geschichten erzählt, wie du es uns auch hier erzählst. Und da, finde ich, wird dieses Brauchtum bewahrt und erklärt und einfach nur daran erinnert. Das ist was ganz Besonderes.
Ja, und ich finde das einfach spannend. Ich finde, das ist was anderes wie ein langweiliger Geschichtsunterricht, wo es irgendwie nur um Schlachten und
Jahreszahlen geht.
Und Jahreszahlen und einen Haufen Männer, die irgendwie ständig Kriege anzetteln und goldene Bullen unterschreiben oder irgendwas.
Da merkt man, der Geschichtsunterricht hat ja weniger Spaß gemacht als der Lateinunterricht.
Ja, letztendlich bin ich ja bei der Geschichte, bei der Kunstgeschichte und Alltagsgeschichte hängen geblieben. Aber ich finde es so schade, dass man im Geschichtsunterricht in der Schule, dass es teilweise so, ich nehme manche Lehrer aus, dass es teilweise so langweilig ist, dass man sich von einem Krieg zum nächsten und von einer, der eine Herzog hat den anderen besiegt und dann gab es, ich weiß nicht welche, Erbfolgekriege und so. Das geht einem hier rein und da raus. Und wenn man das verknüpft und verbindet mit der Alltagsgeschichte von unseren Großeltern und Urgroßeltern und Ur-Ur-Ur und sonst was
Sinn.
Vorfahren, dann macht es mehr Sinn und dann ist es so spannend und dann weiß ich, warum die Häuser bei uns so gebaut sind und warum wir Knödel essen und warum die, ich weiß nicht, in Indien keine Knödel essen oder so. Wie kam das, dass wir Knödel essen? Wie kam das, seit wann haben wir Messer und Gabel? Warum sitzen wir nicht am Boden wie die Japaner, ganz elegant und essen mit Stäbchen, sondern wir sitzen auf unserem derben Holztisch, an einem derben Jogeltisch und essen mit der Gabel. Woher, warum, wieso? Seit wann gibt es einen Kachelofen? Was ist Quartember? Warum wird gefastet? Warum am Mittwoch und nicht am Sonntag? Das sind so Sachen, die ich wahnsinnig interessant finde. Und deswegen gehe ich dem Ganzen nach und deswegen verzeihe ich es so gern.
Ist bei dir daheim viel von dem Brauchtum gepflegt worden in deinem Elternhaus? Weil das schreckt ja Kinder meistens ab. Dann sagt man, heute ist Fastentag, prima, da gibt es Käsespätzle oder Dampfnudeln. Aber man weiß ja oft nicht, warum das so ist. Man trottet halt hinter den Eltern und Großeltern her und macht brav alles mit.
Es ist gepflegt worden, weil meine Eltern beide in sehr traditionellen Familien aufgewachsen sind, weil sie beide in der Kirche sehr engagiert waren und deswegen schon mal diese Bräuche alle komplett verinnerlicht hatten, schon auf jeden Fall. Aber das war jetzt nicht streng. Das war nicht so streng. Es hat am Freitag nie ein Fleisch gegeben, aber das ist nicht groß.
Ehrlich?
Das ist nicht groß aufgefallen. Also erstens war schon klar, am Freitag gibt es kein Fleisch, das ist schon klar. Aber es hat immer so gute Sachen gegeben. Germnudeln.
Ja, du kommst ja aus einer Fischerfamilie.
Und so, meine Mutter kam aus einer Fischerfamilie. Wir haben immer unglaublich viel Fisch gehabt. Wir haben Mehlspeisen gehabt. Also mir hat das überhaupt nicht gestört, wenn es am Freitag kein Fleisch gegeben hat. Und diese Pflicht zum Kirchgehen, die ist...
Sind ja die anderen auch gegangen. Das ist uns alles nicht aufgefallen. Und darum frage ich mich, wann du angefangen hast, das alles zu hinterfragen. Ich habe es nie hinterfragt. Ich lerne jetzt... Wenn man erwachsen wird, hinterfragt man mehr. Aber ich lerne auch durch dich, durch unsere lange Ratschkarriere, so viel Neues und Spannendes kennen, was einfach so interessant ist und auch vieles erklärt, was man nie hinterfragt hat. Wann hast du da angefangen, so zu Schulzeiten oder beim Studium?
Wann habe ich da angefangen? Also es hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und ich muss sagen, dass meine Eltern da auch schon sehr interessiert waren, warum, welcher Brauch und wieso macht man das. Nicht nur, das machen wir so, weil das haben wir schon immer so gemacht, sondern warum das so ist und warum man das jetzt auch nicht unbedingt machen muss oder warum man es macht oder so. Es hat mich eigentlich schon immer interessiert und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall auf das Studienfach Volkskunde gekommen, neben der Kunstgeschichte. Und das hat natürlich dieses Interesse verstärkt und hat mir auch den Zugang geöffnet zu den Medien, um danach zu schauen und hat mir schon noch den Horizont geweitet. Und die Verbindung zwischen Kunstgeschichte und Volkskunde ist natürlich toll, weil man dann die sogenannte Hochkunst lernt, warum malen die bestimmte Motive, die da jetzt in der Pinakothek hängen und warum hängen andere nicht in der Pinakothek, die sich auch damit beschäftigt haben.
Warum so. Fron Leichnam so ist, wie Fron Leichnam ist, das erzählst du uns dann nach den 11 Uhr Nachrichten in der zweiten Stunde von unserem Brauchtumsrat Dorothea Steinbacher, bei mir heute zu Gast, die dann doch immer allen wichtigen historischen Geschichten nachgegangen ist. Sehr spannend, dass du es uns erzählst.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe Ehre und weiter wird geratscht, sagt Hermine Kaiser. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Dorothea Steinbacher ist heute bei mir zu Gast. Wir haben über den Quartember gesprochen, über Wetterregeln im Monat Mai und wie sie den Juni betreffen. Und jetzt geht's weiter in großen Schritten in Richtung Sommer. Zum Beispiel mit dem Tag des heiligen Vitus beginnt dann der Sommer bzw. die Feier der Sommersonnenwende. Und über Fron Leichnam müssen wir unbedingt sprechen. Das ist nicht nur ein Lieblingsfeiertag von Dorothea Steinbacher und mir, sondern ein ganz wichtiger Feiertag jetzt in diesen nächsten Tagen. Nächste Woche am 4. Juni. Brauchtum in Bayern ist meistens was Schönes und Dorothea Steinbacher und ich haben uns letztes Jahr schon um Fron Leichnam herum unterhalten und geratscht und haben beide gesagt, wie wir das als Kinder gemacht haben. Bei mir war es ein Körbel mit so Blütenblättern, wo ich meine Lieblingsblume, die Pfingstrose, dann gestreut habe und habe es bis heute bereut, die hätte ich so gern behalten. Die war so schön und es war ein ganz hoher Feiertag, die Straßen waren geschmückt. Alle waren stolz, die einen Altar vor der Haustür gehabt haben. Und in jeder Stadt ist es unterschiedlich, wie die Route durchführt. Aber für Kinder und auch für Erwachsene ist Fron Leichnam Doch die Prozession sei ein besonders schöner Feiertag. Bei dir auch, gell?
Ja, bei uns früher, als ich Kind war, auf jeden Fall. Und da war es wirklich ganz besonders, weil man halt quasi nicht in die Kirche gehen hat müssen, sondern draußen, wo es schön war, wo es geblüht hat, spazieren gehen durfte. So haben wir das empfunden. Und es war halt einfach viel feierlicher und einfach was Extraordinäres, was ganz Besonderes, weil der Pfarrer unter dem Traghimmel gegangen ist. Und dann gab es halt die Himmelträger, die Baldachinträger. Und dann kamen die Kommunionkinder, wir durften nochmal die Kommunionkleider anziehen, als wir da so klein waren. Und dann und die Trachtler und die, ich weiß nicht, wer alles dabei war. Und da war das ganz was Besonderes, weil wir Mädchen natürlich auch Blumen streuen durften, das habe ich ja schon mal verzeiht. Und um die Blumen zu kriegen, bei uns gab es nämlich, die Pfingstrosen durften wir nicht anrühren, weil die wurden für den Altarschmuck gebraucht.
Schön,
aber so wir haben einen Nachbarn gehabt, der hat eine kleine Gärtnerei gehabt und der war unglaublich pingelig mit seinen Pflanzen und mit seinen Blermen. Also da haben wir als Kinder nicht dran rühren dürfen. Und wenn aber dann so Mai, Anfang Juni von Leichnam gekommen war, dann haben die Doggernachtschatten und die Hornveilchen quasi langsam schon Geist aufgegeben. Das sind ja sehr Frühlingsblumen. Und dann haben wir da rein dürfen in die Glashäuser und die Blütenblätter von den Hornveilchen und von den Doggernachtschatten abrupfen. Und das war quasi so ein Frevel, wo wir früher so geschimpft worden waren dafür. Und dann haben sie uns da über die Blumen herfallen lassen und wir haben unsere Körbe voll gemacht und haben dann die Blumen gestreut. Und da war ich immer sehr darauf bedacht, dass ich die Blumen irgendwo links und rechts weit weg von mir streue, damit keiner draufsteigt auf die schönen Blumen. Aber es ist ja in vielen Gemeinden rund um die Welt im Übrigen, in der gesamten katholischen Welt, von Brasilien bis Philippinen und so weiter, wird von Leichnam gefeiert. Und da machen die ja nicht nur dort, auch in Freising und bei uns in anderen Gemeinden, wunderschöne Blütenteppiche. Da werden wirklich große Teppiche vor den Altären oder auch auf dem Prozessionsweg ausgelegt, aus ganz vielen Blüten, wunderschöne Muster, denken sich da die Frauen aus. Und teilweise ist es so, dass wirklich der gesamte Prozessionsweg, auf dem der Pfarrer mit dem Allerheiligsten unter dem Baldachin schreitet, wird mit Blumen, wie ein roter Teppich aus Blumen, ausgelegt. Und natürlich schreiten die dann auf diesen Blumen. Also eine unglaubliche Mühe, um so einen ganz prächtigen Weg mit Blumen auszulegen. Warum macht man das? Das erinnert ja an den Einzug Christi in Jerusalem, wo dann mit Palmzweigen, mit Palmzweigen die Menschen ihm zugewinkt haben und teilweise auch Zweige, grüne Zweige auf den Boden bereitet haben, damit er auf seiner Eselin da einreiten kann. Das ist ein orientalischer Brauch. Man hat einfach den Weg vom Staub befreit und um diesen staubigen Weg quasi heilig zu machen oder für etwas ganz Besonderes zu bereiten, hat man den mit Zweigen ausgelegt, mit Blüten natürlich noch besonderer als Zweige. Man hat den früher auch bei uns teilweise einfach mit gemähtem Gras, flächig mit gemähtem Gras, damit es grün ist, damit man nicht den Staub der Straße berühren muss, damit das Allerheiligste da
gereinigt ist.
Auf einem reinen Weg gehen kann. Und früher, und man hat Birkenbäumchen aus dem Wald geholt und mit den Birkenbäumchen auch diese Freialtäre geschmückt, teilweise auch den Prozessionsweg, den ganzen Prozessionsweg geschmückt. Es wurden auch bei uns und auch in den Städten, in den Dörfern, kann ich mir erinnern, das ist auch heute noch so, werden diese roten oder Fenstertücher rausgehängt aus den Fenstern, die aus den Häusern, die entlang des Prozessionsweges liegen. Und auch da stellen die Leute teilweise, schmücken ihre Häuserfassaden einfach mit Birkenbäumchen. Und je näher diese Birkenbäumchen an den Freialtären stehen, wo dann auch die Monstranz auf dem Freialtar jeweils steht, je näher die Birkenbäumchen da standen, desto begehrter sind sie. Die Leute rupfen dann, oder haben das früher zumindest gemacht, hinterher Zweige ab und Blätter ab oder nehmen gleich das ganze Birkenbäumchen mit nach Hause, weil das so ähnlich wie die Bäumkatzel am Palmsonntag ein bisschen was von der Weihe und von dem Segen abgekriegt hat. Und das hebt man sie dann einfach auf für Eventualitäten, wie dass er wiederkommt und dass man irgendwas braucht, was man an Geweiden ins Feuer werfen kann, um die Gewitter abzuwehren.
Und ich sehe jetzt gerade so Fronleichnamsprozession im strahlenden Sonnenschein mit Pfingstrosen vor mir. Es ist schon ein schöner Brauch.
Es ist wirklich ein schöner Brauch. Und wenn man sich fragt, wo der herkommt.
Das wollte ich dich gerade fragen. Dann du hinterfragst ja, wie wir schon zu Ende der letzten Stunde.
Ich hinterfrage,
ja. Ich nehme es hin und freue mich.
Das freut mich, wenn du dich freust. Weil tatsächlich dieses Fronleichnamsfest von vielen am Anfang abgelehnt wurde, weil davon ja nichts in der Bibel steht. Das wurde im 13. Jahrhundert erfunden sozusagen aus einem für uns jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehbaren Grund. Das war eine Nonne aus Lüttich in Nordwesteuropa, die Juliana von Lüttich, und die hatte eine Vision. Und diese Vision hat sie so gedeutet, dass der Himmel quasi oder dass Gott sie darauf aufmerksam macht, dass ein Fest fehlt zur Verehrung des Altarsakraments. Das Altarsakrament ist die Eucharistie, also die Lehre, dass sich in der Hostie und in dem Wein Leib und Blut Christi tatsächlich wahrhaft anwesend sind. Und dafür zur Dankbarkeit oder zum Feiern von diesem Altarsakrament fehlt ein Fest. Das ist jetzt schon mal sehr schwierig nachvollziehbar für jemanden, der sich nicht intensiv mit so Religionswissenschaft beschäftigt. Es war eine 16-jährige Nonne, die 1209 diese Vision hatte. Und ihre Vision war nicht vom Altarsakrament, sondern ihre Vision war, sie hat einen Mond gesehen, auf dem ein dunkler Fleck drauf war. Und den hat sie so gedeutet. Also das ist alles eine sehr, für uns erscheint es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, man kann es auch mystisch nennen. Also das ist Anfang 13. Jahrhundert, was überhaupt so, wo die Mystiker ganz groß waren und sich viel mit solchen Zeichen und so weiter beschäftigt haben.
Und wie wird der Tag bestimmt, weil es so kurz nach Pfingsten ist?
Interessanterweise ist der Bezug zum Gründonnerstag ganz eng. Mhm. Und nachdem Pfingsten ja einen Bezug zu Ostern hat, hat Fronleichnam diesen engen Bezug zum Gründonnerstag und heißt, das ist ja der große Anlasstag. Fronleichnam heißt auch der große Anlasstag. Gründonnerstag ist der Anlasstag oder der kleine Anlasstag. Anlass meint den Entlass aus der Kirchenstrafe. Das waren nämlich zwei Tage, an denen die Gläubigen, die mit einer Kirchenstrafe belegt waren, zum Beispiel nicht zur Kommunion durften oder nicht in die Kirche durften, da wurden die aus der Kirchenstrafe entlassen. Das waren der kleine und der große Antlasstag. Und ab dem späten Mittelalter, frühen Neuzeit sind dann Ablässe verliehen worden am Fronleichnam. Also wenn man in die Kirche gegangen ist, dann hat man einen Ablass von allen Sünden bekommen. Und dann ist es mit Prozessionen verbunden worden. Und so haben sich dieser kirchliche Anlass mit dieser Vision von der Juliana von Lüttich und der Feier zur Eucharistie verbunden eigentlich mit unseren Flurumgängen, weil das ist ja genau diese Zeit, wo eben, wie wir schon besprochen haben, die Bittwoche und Gewitterbedrohung und wichtig für die Landwirtschaft und so.
Ja, weil solche Feierlichkeiten ja meistens in der Kirche sind und nicht mit Umgängen.
Genau.
Und Prozessionen.
Und so haben sich in diesen Fronleichnamsprozessionen da auch diese vorchristlichen Übungen quasi schon manifestiert, weil die Leute sind ja nicht erst seit dem Christentum haben die Angst gehabt um ihr Getreide auf den Feldern und wegen Gewitter und Wetter, sondern da haben sich solche vorchristlichen Flurumgänge mit den Bitten an die Götter, das haben die Römer auch gemacht, die haben halt an die Diana oder die Ceres oder die Demeter ihre Bitten geschickt, so wie wir jetzt an Maria und den lieben Gott und Wetterheilige. Und in den Fronleichnamsprozessionen hat sich eben diese christliche Geschichte mit diesen vorchristlichen Flurumgängen vermischt zu wahrhaft prachtvollen, prunkenden Prozessionen. Besonders im 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert, wo das dann auch verboten worden ist, waren diese unglaubliche unglaublich lange, kilometerlange Prozessionen, wo die Zünfte, jede einzelne Zunft teilgenommen haben. Die Zünfte haben dann teilweise noch so Motive dargestellt, aus der Bibel dargestellt. Aus München zum Beispiel ist nachgewiesen oder ist belegt, 1593 haben sie für die Münchner Fronleichnamsprozession aus den umliegenden Dörfern Bauern angefordert, die reiten können, um bei der großen Gruppe, die hieß Auszug Israel, das Kriegsheer vom ägyptischen Pharao darzustellen. Also da aus Unterhaching sind zum Beispiel 21 Bauern gekommen, aus Perlach 22 und woanders her noch mehr. Und die haben alle nur das Kriegsheer vom ägyptischen Pharao dargestellt.
Also das hätte ich gern gesehen.
Unglaublich, ja. Und dann steht auch das 1593, das muss man sich vorstellen, wie lang das her
Toll.
Ist. Ja. Das sind fast 20.000 Fremde, heißt es, Fremde zu der prunkvollen Prozession nach München gekommen. Wenn Ende 16. Jahrhundert 20.000 Leute aus der Umgebung von München kommen, um diese Fronleichnamsprozession zu sehen.
Das war schon fast eine Pilgerreise.
Das ist unglaublich. Was da alles aufgefahren worden sind, das sind diverse Musikkapellen. All die Fürsten sind mitgeritten, die Herzöge, also die ganze Obrigkeit, also nicht nur die kirchliche, sondern auch die weltliche Obrigkeit haben sich das nicht nehmen lassen. Da ist auch unheimlich viel Geld investiert worden in diese Fronleichnamsprozession. Und natürlich hat die solche Ausmaße angenommen, besonders auch in Bayern, weil sie als Demonstration der Gegenreformation gegen die Protestanten, gegen die Lutheraner dann fungiert hat. Mhm. Weil Luther natürlich diese Prunk, diese Prachtentfaltung abgelehnt hat. Und da wirklich auch spöttisch drüber geschrieben hat. Also er hat diese Fronleichnamsprozession, auch weil da nichts in der Bibel steht drüber und wegen dieser kirchlichen Prachtentfaltung, komplett abgelehnt. Und dann sind die Gegenreformatoren, nämlich die katholischen Bayern, aufgestanden und haben gerade extra. Und die Jesuiten damit, weil die Jesuiten waren ja damals auch schon in München, in Bayern, und die Jesuiten damit, und die haben es geliebt, diese theatralische, dramatische, prächtige zur Schaustellung, Inszenierung von solchen kirchlichen Bräuchen. Und so haben diese Fronleichnamsprozessionen ungeahnte Ausmaße angenommen. Und mittlerweile sind die wieder geschrumpft vom Umfang her, vom Aufwand her, auch von denen, die sich beteiligen her, weil das einfach nimmer auch kein Statussymbol mehr ist. Schaut's, ich war in der Fronleichnamsprozession direkt neben dem Himmel, hinterm Himmel bin ich gegangen und so. Das war damals ein unglaublicher, auch eine Rangfolge. Wer direkt vor oder direkt hinterm Himmel gehen darf, der war der Ranghöchste, weil unterm Himmel ja der Pfarrer mit der Monstranz.
Ja, unterm Baldachin.
Baldachin, wir kennen den ja, wie er ausschaut, das ist aus einem ganz kostbaren Stoff. Und der war immer schon aus einem kostbaren Stoff. Und ein kostbarer Stoff war zum Beispiel der Brokatstoff. Und der Brokatstoff, der den Baldachin ausgezeichnet hat, der wurde in Bagdad hergestellt. Und Bagdad hieß früher im mittelhochdeutschen Baldach. In Baldach, in Bagdad, wurde der Stoff
für den
Baldachin hergestellt. Und von Bagdad kommt es also über das Wort Baldach. Im Italienischen heißt es ja heute noch Baldacchino. Und im Mittelhochdeutschen heißt es schon Baldekin geheißen, von Baldach, Bagdad. Mhm. Und bei uns jetzt eben nach wie vor noch Baldachin. Und den gibt es natürlich nicht erst seit christlicher Zeit, seit der Pfarrer mit der Monstranz da am Fronleichnam drunter schreitet, sondern den kennt man ja aus dem orientalischen Hofzeremoniell.
Ja, auch von so biblischen Bildern.
Genau.
Wo dann irgendein Fürst, ein exotischer Fürst, und ums Baldachin gesessen ist in der Hitze.
In der Hitze, du sagst das, weil es nämlich einerseits Richtung Osten, Richtung Orient, wo sehr viel mehr Hitze gibt und gab, ein Schutz einfach vor der Sonne ist, vor der Witterung, und andererseits aber auch schon immer einen höher gestellten Rang, höheren Menschen auszeichnet, dass er unter diesem kostbaren Himmel geht. Genau, und dieser Baldachin, der hat also, wie wir gehört haben, über die Jahrhunderte unglaubliche Mengen von Menschen beschirmt, die vor oder hinter dem Baldachin mit dem Pfarrer und der Monstranz da gingen. Jetzt habe ich nochmal die Zahlen von dieser Münchner Fronleichnamsprozession um 1600 rum. Da haben die Zünfte tatsächlich 50 lebende Bilder dargestellt. Also das waren über 50 Zünfte mit jeweils mehreren Mitgliedern, die 50 lebende Bilder dargestellt haben. Also Szenen aus der Bibel, zum Beispiel, wie wir gehört haben, der Auszug der Israeliten mit dem Heer von ägyptischen Pharaonen, was durch Perlacher Bauern und Unterhainger Bauern dargestellt wurde. Und diese Prozession, allein die Zünfte, haben 3000 Personen ausgemacht. Und damals ist die Münchner Fronleichnamsprozession innerhalb der zwei Stadtmauern zu allen vier Stadttoren gezogen. Und an den vier Stadttoren jeweils gab es diese Freialtäre, weil die Stadttore natürlich, das ist die Logik dahinter, besonderen Schutzes bedürft haben. Also diese wichtigen Altäre, wo also dann auch Gebete gesprochen wurden, die waren an den Stadttoren, weil die Stadttore, das waren die Einfallstore in die Stadt und die mussten beschützt werden. Das war das Schwabinger Tor, das kennen wir heute noch, ungefähr an der Feldherrenhalle ist es, hinter der Feldherrenhalle ist es gestanden, hinter der heutigen Feldherrenhalle, muss man sagen, die hat es ja damals noch nicht gegeben. Das Isartor gibt es heute noch, das Sendlinger Tor gibt es heute auch noch. Und das Karlstor gibt es halt auch noch.
Am Stachus.
Am Stachus, Oberpollinger da raus,
da
am Ende von der Fußgängerzone.
Da sind die Leute extra hingekommen, Wahnsinn.
Und da sind 20.000 Menschen aus dem Umland gekommen, um diese prachtvolle Prozession zu sehen. Und diese prachtvolle Prozession ist innerhalb dieser Stadtmauern zu diesen vier Toren gezogen. Also man kann sich vorstellen, dass diese relativ für unsere Verhältnisse kleine Stadt München damals komplett voll mit Menschen waren. Es wurde dann auch...
Wie heutzutage. Nur nicht wegen Fronleichnam.
Und mittlerweile ist die Stadt ja größer. Aber die Innenstadt ist voll. Und damals gab es auch schon die ersten Beschwerden von kirchlicher Seite wegen der vielen Fiktualienstände und die sich da rund um die Prozession aufgebaut haben. Weil natürlich mussten sowohl die Prozessionsteilnehmer, Tausende von Menschen, als auch die von außen, die Schaulustigen, die gekommen sind, zigtausende von Menschen, die mussten verköstigt werden. Man möchte gar nicht vorstellen, was man da noch alles gebraucht hätte.
An die sanitären Anlagen wollen wir jetzt nicht denken, wie die 1600 noch was waren.
Nein. Überhaupt nicht denken. Aber nur um nochmal zu sagen, wie prachtvoll und riesig diese Prozessionen damals waren. Also da kommen unsere heutigen Prozessionen überhaupt nicht hin. Und damals gab es auch in dem sehr seenreichen Voralpenland natürlich Prozessionen auf den Seen.
Seeprozessionen, die sind ja auch was Schönes.
Auf den Seen, ich kann mich als kleineres Kind noch erinnern, dass es da noch eine Seeprozession auf dem Chiemsee gab und dass das natürlich
zu Fronleichnam
total spannend
schön
war. Also da hat man wirklich jeder, der ein Boot gehabt hat, hat das irgendwie ein bisschen geschmückt mit ein bisschen Grün und ein bisschen Blumen und hat sich in das Schiff gesetzt und die Ruder eingehängt und ist da irgendwie rumgerudert. Und die auf dem Chiemsee, diese Seeprozession von Leichnam hat sich schon lange aufgehört. Es gibt auf dem Staffelsee südlich von München noch eine Seeprozession jedes Jahr. Aber auch da wird beklagt, dass also am Ufer mehr Menschen stehen, als tatsächlich an der Seeprozession teilnehmen. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist ein kleiner Steg eingebrochen. Da gab es dann irgendwie nasse Füße zum Dirndlgewand. Und was ich aber interessant finde, weil ich gerade über diese Staffelseeprozession ein bisschen recherchiert habe, es gibt ja bei den Prozessionen an Land ein Kreizeltrager, der also vorweg gehen ja die Ministranten mit dem Vortragekreuz, das ist der Kreizeltrager, und den Kreizeltrager, den gibt es auch auf einer Seeprozession, das ist der Kreizelruderer sozusagen. Der Kreizeltrager, der sitzt im Ruderboot und rudert also dem Schiff oder in einem anderen Boot und rudert dem Schiff voran, wo der Pfarrer mit der Monstranz drauf ist. In Österreich gibt es auch noch Seeprozessionen am Hallstätter See zum Beispiel. Aber das nimmt natürlich ab und ist halt vor allem eine große Touristenattraktion. Aber ansonsten immer noch sehr prächtig die Fronleichnamsprozessionen in Bayern nächsten Donnerstag in einer Woche.
Am 4. Juni, ja, genau. Nächsten Donnerstag.
In einer Woche die Fronleichnamsprozessionen.
Die Namenstage fehlen uns noch und da gibt es ja auch wieder die schönsten Namen. Den Vitus oder Vitus habe ich schon verraten, Dorothea.
Ja, der Vitus ist ein sehr wichtiger Heiliger, den wir jetzt gar nicht mehr so kennen. Am 15. Juni hat er seinen Namenstag. Veit heißt er auch auf Deutsch. Oder eben Vitus. Das ist ein sehr malerischer Name, der aus dem Lateinischen kommt, mit dem Lateinischen zusammenhängt und lebhaft oder lebendig bedeutet.
Vital.
Vital bedeutet, genau. Und die Geschichte von dem Vitus ist eine ziemlich grausame, die aber ein Happy End hat, ein gutes Ende. Der heilige Vitus sollte hingerichtet werden als Märtyrer, als christlicher Märtyrer. Und dann haben sie ihn in einen Kessel mit siedendem Öl gestellt. Also allein der Gedanke, was die Menschen sich alles ausgedacht haben. Dem ist er aber unverletzt entstiegen, diesem Kessel, wurde dann auf andere Art doch noch hingerichtet. Und deshalb kann man den Vitus relativ gut erkennen, wenn er dargestellt ist auf Bildern oder als Statue, weil er nämlich immer mit diesem oder ganz oft mit diesem Kessel dargestellt ist, in dem er ja gesotten werden sollte. Und deswegen hat er unter anderem ganz lustige Patronate. Also einerseits ist er natürlich ein wichtiger Lostag, ein Wetterpatron auch, weil am 15. Juni so ein entscheidender Tag ist, kämen wir gleich noch drauf. Aber durch diesen Kessel, den er in der Hand hat, als Attribut, ist er einerseits Patron der Kupferschmiede geworden, weil solche Kessel aus Kupfer geschmiedet wurden, und andererseits Patron der Bettnässer geworden, weil die Mütter bettnässender Kinder ihn angefleht haben, wenn die Kinder nicht aus Haferl gegangen sind. Und dann haben sie den Vitus mit dem Haferl angefleht.
Daher kommt das, ist das nett.
Weil er natürlich keinen so einen Riesenkessel dabei haben kann, so eine kleine
so
Statue. Sondern so ein Haferl, was zumindest von verzweifelten Müttern als Haferl gedeutet worden ist. Und die haben deswegen zum heiligen Vitus gefleht, wenn das Kind einfach nicht sauer geworden ist und einfach immer wieder eingebieselt hat. Andererseits ist der Vitus, wie ich schon gesagt habe, ein wichtiger Wetterlostag, weil er bis zur gregorianischen Kalenderreform nämlich der Tag der Sommersonnenwende war, was bei uns jetzt der 21. Juni ist. Das war bis zur Kalenderreform 1582, war das der 15. Juni. Also das war der Tag der Sommersonnenwende. Deswegen verbinden sich viele Bräuche, die mit der Sommersonnenwende und mit dem Sonnenwendfeuer verbunden sind, mit dem Vitustag. Zum Beispiel haben die Burschen am Vitustag angefangen, Holz zu sammeln für das Sonnenwendfeuer. Jetzt ist es ja so, wenn Holz für Sonnenwendfeuer gesammelt wird, dann ist jeder froh, wenn er seinen alten Christbaum loswird und ein paar alte Bredeln und ein Holzzeig und irgendwelche Dachsen, die beim Holzmacher anfallen. Wenn man so sieht, außerhalb von den Dörfern, wo die Sonnenwendplätze sind oder die Feuerplätze sind, da sammelt sich im Lauf des ersten Halbjahres so allerlei hölzernes Graffi, was keiner mehr braucht. Früher war es so, dass jeder sein Holz braucht hat und wenn es nur zum Anheizen war.
Was heißt da nur? Ganz wichtig. Der Fidibus war immer ganz wichtig. Jeder Holzspan hat gezählt.
Jeder Holzspan hat gezählt, sogar die Dachsen. Ich weiß nicht, bei uns in der Nachbarschaft, da hat Oma dort Dachsenhacker oder dort Wiedhacker. Wiedhacker, das war, da hat die Oma, die hat es noch machen können mit einem kleinen Hacke, da hat es irgendwie so Zweige, die so abgefallen sind beim Holzmacher, die hat es klein gehackt und zu so handlichen Bündeln zusammengesteckt. Und diese Bündel sind dann gelagert worden, genauso wie das andere Holz zum Einheizen, und mit dem Wied oder mit den Dachsen ist angeheizt worden. Das brauchen jetzt die wenigsten Leute und deswegen kann man das für Sonnenwendfeuer nehmen. Früher sind die Burschen von Haus zu Haus gegangen und haben bädelt um ein Holz. Und da gibt es eben so überlieferte Sprüche, mit denen die da vom Veitstag an rumgezogen sind. Zum Beispiel der heilige St. Veitel, der hat bitten um ein Scheitel.
Das
reimt sich ja Gott sei Dank. Gell? Wer uns kein Scheitel nicht gibt, der hat das ganze Jahr kein Glück. Oder auch, wir kommen von St. Veit, gibt's uns auch ein Scheit, gibt's uns auch eine Steuer zu unserem Sonnenwendfeuer. Wer uns keine Steuer will geben, also Geld, soll das nächste Jahr nicht erleben. Und tatsächlich war das quasi eine Erpressung. Wer nichts zum Sonnenwendfeuer beisteuert, was ja auch mit entsprechend Segen und Glückwünschen verbunden war, dem wurde gedroht, der wird das nächste Jahr nicht erleben, dem seine ganze Ernte wird verderben, der wird krank werden oder so. Also dann haben die Leute schon ein bisschen was hergeben. Interessanterweise wird der heilige Vitus nicht nur mit dem Bocciampal aus seiner, also mit dem Kupferkessel aus seiner Legende dargestellt, sondern auch mit dem Hahn. Und dieser Hahn, mit dem er manchmal dargestellt wird, der erinnert daran, dass er einen slawischen Gott ersetzt hat, der vor dem Christentum verehrt wurde, nämlich der Svantevit. Und der Svantevit, der war auch ein Hühnergott, also ein Beschützer der Hühner und der Hähne. Und gleichzeitig ist es so, dass der Svantevit ein Beschützer des morgendlichen Sonnenaufgangs war, des Lichtes. Und deswegen ist er auch mit dem Vitus so eng verbunden. Mhm. Und deswegen weiß man, dass der den wahrscheinlich ersetzt, weil das ja mit diesem Sonnenwendtermin auch wesentlich um Licht geht. Und was die beiden noch verbindet, sowohl der Svantevit als auch der Vitus, sind auch Patrone für die Schwammerlsucher. Weil es nämlich heißt, wenn es an St. Vitus regnet, also am 15. Juni, dann regnet Schwammerl.
Ah, dann kommen im August die Schwammerl raus.
Und dann kommen die Schwammerl raus, weil, wie wir alle wissen, braucht der Schwammerl ja nicht nur warm, sondern auch feucht. Also so eine trockene Wärme wie jetzt, die nützt am Schwammerl überhaupt nichts, weil dann der Bohnenbrausen Drucker ist und da kann kein Schwammerl wachsen. Und ein Pilz braucht es einfach warm und feucht, feucht und warm. Das heißt, wenn es an St. Vitus regnet, dann regnet es Schwammerl. Das Gleiche hat man in slawischen Ländern im Osten gesagt, vom Svantevit, wo die Schwammerl ja mindestens so einen hohen Stellenwert haben wie bei uns, wo die Leute alle ganz schwammelnarisch sind jetzt auch noch.
Wann gehst du mit dem Schwammerl? Im August, oder?
Ja, je nachdem. Also wenn halt der Schwammerl wieder ist, dann finde ich, dann riecht man es fast auf dem Wald. Dann riecht es schon Schwammerl. Und dann schaue ich mal so in die verdächtigen Waldstreifen hinein, ob es schon was gibt. Aber natürlich, wie gesagt, es muss warm sein und es muss feucht sein, sonst braucht man gar nicht noch Schwammerl schauen. Aber dann gehe ich schon mal gern.
Ist das schön, der heilige Vitus. Den kenne ich aber als Schutzpatron des Weines. Ich habe einen Vitus-Wein mal bekommen.
Das kann sein, weil das vielleicht ein Sommerwein ist oder weil er in Weingegenden an dem Tag irgendwelche besonderen Verrichtungen sind oder weil natürlich die Winzer Mitte Juni auch schauen, wie es ihre Trauben geht und ob es regnet oder ob es zu trocken ist. Wenn es zu trocken ist, vertrocknen die Trauben. Wenn es schön warm ist, dann gibt es eine gute Süße in die Trauben. Wenn es zu nass ist, dann vergammeln die Trauben. Und der Wein kriegt dann Mehltau, also die Blätter kriegen Mehltau. Also gerade die Winzer sind sehr abhängig auch vom Wetter und schauen deswegen auf den heiligen Vitus.
Der Schutzpatron von München ist ein wichtiger Heiliger, Dorothea Steinbacher.
Der heilige Benno natürlich. Deswegen gibt es das Benno-Fest Mitte Juni, gleichzeitig mit dem Münchner Stadtgründungsfest. Das ist heuer am 13. und 14. Juni, weil der heilige Benno nämlich am 16. Juni seinen Gedenktag hat. Und deswegen ist er an dem Wochenende vorher oder hinterher, was halt am nächsten liegt, gleichzeitig das Münchner Stadtgründungsfest und das Benno-Fest. Da ist nämlich der Münchner Stadtgeburtstag, weil München ja offiziell im Jahr 1158 ist der Gründungstermin. Am 14. Juni wurde diese Schiedsschrift unterschrieben und deswegen ist der Festtag immer Mitte Juni und das passt gerade mit dem heiligen Benno zusammen. Der heilige Benno war Bischof von Meißen und da fragt man sich natürlich, wie der ausgerechnet nach München kommt und dann auch noch als Schutzpatron
und
von München.
Und das sagst uns nämlich du, wenn wir es uns fragen.
Und das sage ich nämlich jetzt ich. Der ist am 16. Juni 1106 schon gestorben, der Bischof von Meißen, und ist dann dort auch begraben worden im Dom zu Meißen, ein ganz bekanntes Grab, was also viele Pilger, Wallfahrer angezogen hat. Und Luther war natürlich dagegen, dass da so viele Wallfahrer hinpilgern. Und tatsächlich ist dann der eigentliche Benno-Verehrer, der Markgraf Georg von Sachsen, ohne Kinder gestorben. Und dann hat sein Bruder Heinrich von Sachsen die Regentschaft übernommen. Und der hat den protestantischen Glauben eingeführt. Und damals war es so: Wes Brot ich esse, das Lied ich sing, also cuius regio, eius religio.
Da habe ich aufgepasst.
Ja, brav setzen.
Ja.
Also die Untertanen mussten immer die Religion annehmen, die ihr Fürst, Herrscher hatte, die der Fürst, Herzog, Graf oder sonst was hatte. Das heißt, in Sachsen ist plötzlich der Protestantismus eingekehrt und das Benno-Grab im Dom von Meißen war gefährdet. Und weil die Bayern ja sowieso, die Wittelsbacher ja sowieso so antilutherisch eingestellt waren, haben sie gerade extra ihre Kuriere ausgeschickt zur Rettung der Gebeine vom Bischof von Benno von Meißen und haben dann die Reliquien des Benno von Meißen im 16. Jahrhundert heimlich nach München geschafft. Und 1580 haben sie es schon öffentlich ausgestellt und haben sofort den Benno zum Schutzpatron von München erklärt. Also wieder eine gegenreformatorische Aktion gegen Luther, der diese Heiligenverehrung abgelehnt hat, und da sind die Münchner, die Wittelsbacher wieder mal auf den Plan getreten und schon ist der Benno bayerischer Schutzpatron gewesen. Wie erkennt man jetzt den Benno, wenn er dargestellt ist? Der ist als Bischof natürlich dargestellt mit Mitra und dem Bischofsstab und dann hat er ein Buch in der Hand, was natürlich die Bibel ist. Und auf dem Buch liegt ein Fisch und zusätzlich noch ein Schlüssel. Und dann weiß man, dass es der Benno ist. Weil der Benno nämlich wegen Streitereien die Stadt verlassen hat und vorher hat er den Domschlüssel in den Fluss geworfen. Die Elbe ist es, oder? In Meißen. Hat er den Schlüssel in den Fluss geworfen und als er dann wieder zurückgekehrt ist, ist er zum Wirt gegangen, weil er Hunger gehabt hat. Dann wurde ihm ein Fisch serviert und als der Fisch aufgeschnitten wurde, war der Schlüssel drin.
Und das schöne Geschichte. Wir mögen ja beide heilige Geschichten gern.
Genau.
Oder und Bischofsgeschichten.
So erkennt man den Benno an dem Buch mit Fisch und Schlüssel. Es gibt noch einen anderen, der oft mit einem Fisch dargestellt ist. Das ist dann der heilige Ulrich, weil der nämlich keinen Schlüssel dabei hat. Und der heilige Ulrich ist eher im Westen von Oberbayern und Richtung Schwaben anzutreffen.
In Augsburg, genau, Ulrichsfest.
Weil der nämlich bei der Schlacht am Lechfeld geholfen hat.
Musste man ein Jahr lang bei unserer Kunstnonne den heiligen Ulrich auf dem Totenbett machen. Sogar als Linolschnitt.
Dann hast du
danach ausgeschaut wie Dresel von Konnersreuth. Kannst du dich noch an Linolschnitt erinnern?
Ja, da kann man schöne Sachen damit machen. Aber wenn man natürlich den heiligen Ulrich machen muss, dann ist es schon eher Strafarbeit. Und noch einen haben wir, der am 16. Juni seinen Namenstag hat.
Ein schöner Name.
Auch ein bayerischer Heiliger, obwohl er gar nicht aus Bayern kommt. Der heilige Quirinus von Tegernsee heißt er jetzt. Aber ursprünglich war er gar nicht aus Tegernsee. Aber die Klostergründer vom Kloster in Tegernsee haben sich in Rom Reliquien erbeten, wie das damals so üblich war. Wenn man ein Kloster gegründet hat, dann hat man Reliquien von einem Heiligen bekommen, damit das Ganze einen heiligen, geweihten, gesegneten Anstrich hat. So, und die Legende sagt dann, als die Kuriere aus Rom kamen und die Reliquien von dem heiligen Ulrich Richtung Tegernsee trugen, am Tegernsee entlang, dann haben sie also gerade in Gmund, kurz hinter Gmund am Tegernsee gerastet und kurz einmal ihren Reisekoffer oder ihre Truhe abgestellt. So hat man sich das halt vorgestellt, dass sie die Reliquien da zu Fuß über die Alpen von Rom an den Tegernsee transportiert haben. Und da, wo sie diese Kiste abgestellt haben, ist sofort eine Quelle entsprungen und das war eine heilkräftige Quelle und deswegen wurde da eine Kirche drüber gebaut. Und das ist jetzt St. Quirin in Gmund am Tegernsee.
Und darum heißen so viele bayerische Burm Quirin, jetzt nämlich auch wieder.
Und deswegen heißen so viele Quirin. Und dann haben sie natürlich die Reliquien weitertransportiert in das Kloster Tegernsee, am Südufer vom Tegernsee. Und so gibt es da eine jetzige Pfarrkirche, das war die frühere Klosterkirche vom Kloster Tegernsee, die dem heiligen Quirin geweiht ist. Und St. Quirin tatsächlich in der Nähe von Gmund am Tegernsee. Und da gibt es immer noch diese heilige Quelle in einem Rotmarmorbrunnen, wo immer noch Wasser drin ist. Und der Mesner hat mir gesagt, da werden immer noch kleine Quirine getauft mit diesem heiligen Wasser vom Quirin. Und deswegen ist es so ein beliebter bayerischer Name. Und was ich noch auch ganz spannend finde, die Fresken in der Klosterkirche von Tegernsee von St. Quirin. Die hat der alte Hans-Georg Asam gemalt, Asamfred, der Vater der berühmten Asam-Brüder. Und die beiden Asam-Brüder, die heißen Cosmas Damian und Egid Quirin. Und seinen zweiten Sohn, den Egid Quirin, den hat er getauft, während er gerade dabei war, diese Quirinus-Fresken in die Kirche von Tegernsee zu malen. Und das finde ich ganz spannend, wie der Freskenmaler sich von diesem Quirinus-Kult anstecken hat lassen und seinen Sohn danach benannt hat. So wie heute auch noch viele Leute, die nach dem Quirin von Tegernsee ihre neugeborenen Söhne benennen.
Was für eine schöne Geschichte. Was für ein schöner Ratsch, Dorothea. Wir müssen uns ja immer bremsen, dass wir nicht 5 Stunden weiter ratschen. Aber du kommst ja im Juni, glaube ich, wieder zu uns.
Am 18. Juni bin ich wieder da und da sprechen wir dann ausführlich über die Sonnenwende und die Sonnenwendfeuer.
Auch ein wichtiges Thema, nicht nur in Bayern. Ich bedanke mich für den schönen Ratsch, freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir einen schönen Tag am Chiemsee. Bedanke mich fürs Zuhören.
Danke und auf Wiederhören.
Am wievielten Juni? 18.
Am 18.